Bekenntnis zu mehr Waffen für die Ukraine. Die Vorsicht seines Vorgängers ist mit Friedrich Merz scheinbar passé. Nachrichten dazu mit Werner Schoninger.
In der SPD gibt es Kritik an den veränderten Einsatzregeln deutscher Waffen für die Ukraine. Bundeskanzler Merz hatte gestern erklärt, für diese würden keine Beschränkungen mehr gelten, was die Reichweite und damit den Einsatz gegen russisches Territorium angeht. SPD-Außenpolitiker Stegner nannte den Schritt von Merz nicht hilfreich. Alles, was den Krieg ausweite, sei falsch, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähnlich äußerte sich Linken-Fraktionschef Pellmann. Grünen-Fraktionsvize Brugger begrüßte dagegen das neue Vorgehen der Regierung als folgerichtig und überfällig. Zustimmend reagierte auch die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Im Gazastreifen hat eine von den USA und Israel unterstützte private Hilfsorganisation damit begonnen, Lebensmittel zu verteilen. Wie die Gaza Humanitarian Foundation selbst mitteilte, hat sie Lastwagenladungen mit Lebensmitteln an Verteilstellen geliefert. Dominik Einzel.
Mit der neuen Strategie zur Verteilung von Hilfslieferungen will die israelische Regierung nach eigenen Angaben verhindern, dass die Hamas Hilfsgüter stiehlt und zu Geld macht. Die vier Stützpunkte im Süden und in der Mitte des Gazastreifens werden von amerikanischen Sicherheitsfirmen betrieben. Israel will so offenbar die Hilfsorganisationen der UN und anderer internationaler Helfer umgehen. Die UN und andere Hilfsorganisationen halten dies für zu gefährlich und wenig effektiv, weil die Menschen auf dem Weg durch gefährliche Kampfgebiete müssen.
Nachdem ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren ist, gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Eine Polizeisprecherin sagte, die Hintergründe seien noch unklar. Untersucht werde, ob es sich um einen Unfall, einen gezielten Angriff oder einen medizinischen Notfall handelte. Festgenommen wurde ein 53-jähriger Brite. Er war am Abend in eine Gruppe Fußballfans gefahren, die den Meistertitel des FC Liverpool feierten. 27 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Zwei von ihnen sind schwer verletzt, darunter ein Kind. 9 Monate nach dem Messerangriff von Solingen beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen August gezielt auf Besucher eines Solinger Stadtfestes eingestochen haben. 3 Menschen wurden getötet und 10 verletzt, einige von ihnen schwer. Die Bundesanwaltschaft geht von einer islamistisch motivierten Tat des Mannes aus. Das Urteil könnte Ende September fallen. In Leipzig beginnt heute der 129. Ärztetag. Dabei geht es unter anderem um die explodierenden Kosten im Gesundheitswesen. Der Präsident der Bundesärztekammer Reinhardt hat im RBB 24 Inforadio die von der Bundesregierung angekündigten Reformen grundsätzlich begrüßt. Das Primärärztsystem, also der Fokus auf die Hausarztversorgung, sei aber nicht der Schlüssel, um Kosten zu senken.
Wir haben eine relativ kranke Bevölkerung im Vergleich auch zu anderen europäischen Gesellschaften. Und das liegt dann vielleicht ein bisschen daran, dass wir uns nicht so gesund verhalten, wie das vielleicht andernorts geschieht. Und insofern, glaube ich, ist der Schlüssel dazu, dass die Kostensituation im Gesundheitswesen auf lange Frist zumindest vernünftig zu im Schach zu halten, eher die Tatsache, Gesundheitskompetenz zu fördern und gesundes Verhalten zu fördern.
Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer. Der Elektroautohersteller Tesla steckt weiter in der Krise. Wie der Europäische Herstellerverband ACEA mitgeteilt hat, sind die Verkaufszahlen im April gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50% gesunken. Der einstige Spitzenreiter bei den Elektroautoverkäufen wurde demnach von 10 Konkurrenten überholt, darunter Volkswagen, BMW, Renault und die chinesische Marke BYD. Tesla hatte schon fürs erste Quartal erhebliche Umsatzrückgänge und Gewinneinbrüche gemeldet. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekommt heute eine neue Präsidentin. Marion Ackermann wird am Vormittag in das Amt eingeführt. Die 60-Jährige war bisher Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Beim Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel wird ihr Vorgänger Hermann Parzinger nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt. Unter ihrem Dach arbeiten die staatlichen Museen Berlin, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Iberoamerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben Sonne vor allem Richtung Prignitz und Ruppiner Land dichte Wolken und örtlich Regen, die Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 12 und in Adlershof 14 Grad, in Potsdam 11 und in Heckelberg 15. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, teils mit Gewitter, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte im Studio. Die Tonlage gegen die israelische Regierung wird schärfer. Selbst die deutsche Regierung, selbst der deutsche Kanzler Merz spart nicht mehr mit Kritik und spricht davon, dass im Gazastreifen humanitäres Völkerrecht verletzt wird. Und auch die EU positioniert sich in der Frage, wenn auch wie so oft in sehr unterschiedlichen Richtungen. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin in Brüssel, mit Sabrina Fritz. Grüße Sie.
Guten Morgen.
Es gibt einen offenen Brief von über 2000 EU-Kommissionsangestellten, mehr gegen Netanyahu zu tun. Was steckt dahinter?
Ja, das ist eine Organisation, die nennt sich Staff for Peace, also Mitarbeiter für den Frieden, kann man sagen. Und die haben in der Tat an die EU-Kommission einen Brief geschrieben. Es geht eben um die Situation im Gazastreifen und da werfen sie einfach der EU-Kommission vor, sie würde nicht angemessen auf diese Situation reagieren. Man müsse mehr politisch, diplomatisch und wirtschaftlich den Einfluss auf Israel nutzen, denn, und der wird auch nochmal zitiert, in Artikel 3 der EU-Verträge heißt es ja, dass die EU für die Einhaltung von Menschenrechten, für Frieden und Freiheit eintreten soll und das würde eben nicht ausreichend geschehen.
Ist das ungewöhnlich?
Also es ist der vierte Brief, den diese Organisation geschrieben hat, aber es geht immer um die Situation im Nahen Osten. Also insofern kann man schon sagen, dahinter steckt eine Gruppe, die sich vor allem um die Situation der Palästinenser im Gazastreifen sorgt, schon seit mehreren Jahren. Insofern ist es schon ungewöhnlich, aber es betrifft eigentlich nur das Thema eben Nahe Osten. Es ist jetzt nicht so, dass auch für andere Themen sozusagen diese Form gewählt wird. Also insofern ist es ungewöhnlich, aber es gibt es eben schon seit einigen Jahren.
Sie sagten schon, die Einhaltung von Menschenrechten, das ist ja auch in einem Abkommen niedergeschrieben, dem Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel. Brüssel schlägt ja nun vor, dass dieses Abkommen überprüft werden soll. Was bringt das?
Ja, dieses Assoziierungsabkommen gibt es seit dem Jahr 2000, also seit über 20 Jahren. Es ist sehr dick, 150 Seiten und es sind Rahmenverhandlungen, wenn man Handel betreiben will. Ja, also die EU ist ja der größte Handelspartner für Israel und da ist alles Mögliche festgelegt von Zöllen, von Normen, von Sicherheit von Produkten, wie man bezahlt und so weiter. Also alles, was man braucht, wenn man Handel betreibt, ohne dass es ein Freihandelsabkommen gibt. Und in der Tat, ziemlich weit vorne in Artikel 2 heißt es eben, dass beide Partner eben sich basieren oder darauf verständigen für den Respekt für Menschenrechte und für demokratische Beziehungen. Und da sagen eben jetzt Kritiker Israels, dass eben das Israel nicht einhält, was im Gazastreifen passiert und dass man darum dieses Assoziierungsabkommen zumindest mal überprüfen muss. Und das geschieht ja jetzt auch.
Aber ausgesetzt wird es wohl nicht, sagt zumindest der deutsche Außenminister Wadefuhl.
Ja, also für eine Aussetzung bräuchte es Einstimmigkeit. Im Moment haben sich ja 17 europäische Länder hinter diese Forderung gestellt, zumindest es jetzt mal zu überprüfen. Und das heißt, 10 Länder sind dieser Forderung jetzt noch nicht nachgekommen, darunter auch Deutschland, aber auch Italien, Griechenland und Ungarn steht ja auch sehr fest an der Seite von Netanyahu, dem israelischen Premierminister.
Spanien dagegen nicht so sehr, hat sich da klar positioniert, fordert ein Waffenembargo gegen die israelische Regierung. Wie denkt man in der EU darüber? Wer ist dafür und wer ist dagegen?
Also die Initiative für das Assoziierungsabkommen kam von den Niederlanden, aber Spanien ist schon sehr lange sehr, sehr kritisch gegenüber Israel, hat schon seit vielen Jahren immer wieder auf die Situation der Palästinenser hingewiesen. Insofern, ja, ich würde nicht mal sagen, die EU ist gespalten, die EU ist sehr zurückhaltend bei diesem Thema. Also man wirft das auch der Außenbeauftragte, der Chefdiplomatin vor, dass sie eben manches auch toleriert hat, zum Beispiel als ja Netanyahu in Ungarn war und eigentlich, es gibt ja einen internationalen Strafbefehl gegen ihn, hätte Ungarn ihn eigentlich festnehmen müssen. Das hat Ungarn nicht getan, ist dann aus diesem Gerichtsverbund ausgetreten und da sagt man zum Beispiel auch der EU, da wäre sie zu zurückhaltend gewesen, hätte das nicht klar kritisiert. Also die EU ist ist seit einigen Jahren bei diesem Thema, würde ich sagen, sehr vorsichtig. Aber das ändert sich natürlich jetzt auch, vor allem, wenn man auch sieht, welche Töne in Deutschland jetzt angeschlagen werden.
Genau, da gibt es ja schon eine Kehrtwende. Nun gibt es ja aber auch noch andere Druckmittel außer einem Waffenembargo, einem möglichen. Die EU, sagten Sie schon, ist Israels größter Handelspartner, noch vor den USA. Da bieten sich doch auch andere Druckmittel an. Wird darüber gesprochen?
Darüber wird nicht gesprochen. Also soweit, dass man jetzt zum Beispiel Sanktionen gegen Israel verhängt, soweit ist man hier in der EU nicht. Und vielleicht auch nochmal ein Satz zu dem Thema Waffenembargo. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist der wichtigste Lieferant ganz klar sind die USA. Auf Platz 2 ist es Deutschland mit 300 Millionen Dollar und dann wird es schon sehr, sehr gering. Also eigentlich die EU an sich liefert ja keine Waffen, das sind nur einzelne Mitgliedsländer und das muss man sagen, ist in der EU eigentlich nur Deutschland. Also insofern das Waffenembargo ist, glaube ich, wäre nur ein kleines Druckmittel. Die wirtschaftlichen Beziehungen oder mögliche Sanktionen wären sicher ein größeres. Aber ja, die EU, wie ich schon sagte, ist da sehr zurückhaltend. Und wir müssen jetzt mal sehen, vielleicht ändert sich ja auch hier der Ton und es gibt dann doch auch stärkere Drohungen gegen Israel. Andererseits ist die Frage, ob die dann auch wirklich etwas bewirken.
Sabrina Fritz, die Einschätzung unserer Korrespondentin in Brüssel. Danke fürs Gespräch.
Gerne.
9:11 haben wir es jetzt. Kommen wir zurück nach Deutschland. Trotz der vereinzelten Regenfälle in den vergangenen Tagen, das Frühjahr war viel zu trocken. Nicht nur hier bei uns in der Region, sondern überall. Ausgedörrte Böden sind daher kaum in der Lage, Niederschläge zu halten. Sollten wir also mit der Ressource Wasser sparsamer umgehen? Darum ging es gestern Abend im ARD-Radiotalk Mitreden. Deutschland diskutiert. Beteiligt an der Sendung neben Studiogästen auch wieder unsere Hörerinnen und Hörer. RBB-Reporter Marco Streim mit einer Zusammenfassung der Höhepunkte.
So einig sind sich die Hörer selten. An der außergewöhnlichen Trockenheit gab es gestern nicht einen Zweifler.
Das trockenste Frühjahr, seit ich denken kann.
So eine Trockenheit habe ich noch nicht erlebt.
Furchtbar, es trocknet alles aus. Das ist für mich Klimawandel, definitiv.
Wie es gerade in ihrem Garten in Bremen aussieht, beschreibt Anruferin Caro Steffens.
Ich habe 2 große Gemüsegärten. Und die Saat, die braucht so lange zum Aufgehen wie nie zuvor. Es hat keine 10 Liter Niederschlag gegeben hier in der Gegend im ganzen März. Das Aprilwetter fiel total aus und jetzt auch im Mai ist es viel zu trocken.
Eine große Herausforderung, vor allem für die Landwirtschaft. Die wird sich neu aufstellen, erwartet Studiogast Bernd Kirschbaum vom Umweltbundesamt.
Das fängt an bei der Bodenbearbeitung. Das gemulcht wird nicht mehr tief gepflügt. Dann in der Auswahl der Sorten. Es gibt in Brandenburg schon Landwirte, die Kichererbsen anbauen.
Die seltenen Niederschläge muss der Boden aufnehmen können. Doch das ist nicht überall in der Bevölkerung angekommen. Anruferin Frau Wagner aus Kaufbeuren berichtet von ihren arglosen Nachbarn.
Die haben 2 wunderbare Gärten gehabt im Doppelhaus. Alles raus, Steine gelegt und die Auto hingeparkt.
Doch mit egoistischen Alleingängen werden wir nicht weiterkommen, meint Karl-Heinz Zahn aus Leipzig.
Wir haben Rücksicht zu nehmen darauf, dass andere auch Wasser brauchen. Wir können zum Beispiel in Grünheide kein großes Autowerk bauen und dann das Wasser abgraben in der Bevölkerung, dass wir abwägen, was ist wichtiger.
Noch aber dürfen sogar Swimmingpools befüllt werden. Sollte man das beschränken? Studiogast Christine Wilken vom Deutschen Städtetag hofft, dass auch softe Vorgaben wirken.
Wir haben ja auch Systeme mit Wasserampeln zum Beispiel, also wo klar ist, wir steuern auf eine trockene Phase zu und alle miteinander gucken schon so ein bisschen drauf. Oder auch digital kann man ja schon sehr viel monitoren. Dann kann man ja vielleicht sogar verhindern, dass am Ende Nutzungsbeschränkungen auch ausgesprochen werden.
Herr Kruse aus Brandenburg hat sogar mehrere Pools in seinem Garten. Zum Baden nutzt er sie aber nicht.
3,60 Meter Durchmesser, 66 Zentimeter hoch. Damit sammle ich Wasser. Ich habe 4 Stück und dann habe ich noch viele verschiedene Fässer, wo ich dann mit Solarpumpen das einfach umpumpe.
Man könnte auch entsalztes Meerwasser ins Land pumpen, schlagen andere Hörer vor. Bernd Kirschbaum vom Umweltbundesamt hält das für technisch möglich, aber
der Energiebedarf ist sehr hoch für die Meerwasserentsalzung und wenn man das dann auch noch transportieren muss, dann hat man auch noch einen hohen Energieaufwand für die Pumpen.
Dann doch lieber mehr Bäume pflanzen, empfiehlt Meteorologe Brögemann aus Berlin und verweist auf wissenschaftliche Erkenntnisse.
Dass Bäume tatsächlich Stoffe aus ihren Blättern abgeben, die zur Wolkenbildung führen und wenn Wolken da sind, sogar zum Abregnen dieser Wolken führen.
Also wieder mehr an der Natur orientieren, darüber war man sich gestern einig. Und mit dem wertvollen Wasser sollte man besser haushalten als bisher.
Müssen wir Wasser sparen? Darum ging es gestern Abend beim Mitreden Deutschland diskutiert. Sie können die Sendung nachhören in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Sport.
Werder Bremen hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer, von Ole Werner, getrennt. Werner hatte dem Verein gestern mitgeteilt, dass er seinen im Juni 26 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Und als Kandidat für die Nachfolge gilt Horst Steffen. Jener Steffen, dessen Traum von der Fußball-Bundesliga mit der SV Elversberg gestern Abend im Relegationsrückspiel brutal geplatzt ist. In der letzten Minute der Nachspielzeit hat der FC Heidenheim das alles entscheidende 2:1 erzielt. Heidenheim bleibt also in der Bundesliga. Für Elversberg wird das Märchen nicht Realität. Thomas Wollscheid.
Der Heidenheimer 2:1-Sieg war glücklich. Sehr glücklich. Aber das war der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt letzten Endes egal.
Diese Relegation war das i-Tüpfelchen, was Anstrengung, was Intensität betrifft. Am Ende sind wir der glückliche Sieger. Ich freue mich für den Verein, für die Fans. Ich freue mich für meine Frau, dass sie endlich wieder einen Ehemann hat, der gute Laune hat. Aber am Ende bin ich sehr stolz auf den Verein, auf die Fans, auf die Mannschaft. Wir haben kein leichtes Jahr gehabt, eine ganz schwierige Saison. Und es musste vielleicht heute so sein.
Der Geniestreich von Paul Wanner, erst kurz zuvor eingewechselt, mit seinem Pass auf Leo Cienza und dessen unhaltbarer Schuss entschieden ein Spiel, dass auch die SV Elversberg hätte gewinnen können. Heidenheim ging durch Matthias Honsack nach 8 Minuten in Führung. Elversberg konnte durch Kapitän Robin Fellhauer nach 31 Minuten ausgleichen. Nach der Pause dominierte die SVE. Heidenheim verteidigte teilweise mit einer Sechserkette. Aber der Treffer von Cienza entschied eine an Spannung kaum zu überbietende Schlussphase. Der erste FC Heidenheim bleibt in der Bundesliga. Die SV Elversberg spielt weiter in Liga 2.
Damit gehen wir zum Turnen. Überraschung gab es dort durch Deutschlands Turnerinnen. Die DTB-Riege holt bei der Heim-EM Silber im Teamwettbewerb. Florian Winkler.
Platz 2 bei einer Heim-EM im Teamwettbewerb. Den deutschen Turnerinnen gelang in Leipzig zum Auftakt eine dicke Überraschung. Carina Schönmeier konnte es auch nach der Siegerehrung nicht wirklich fassen.
Ich habe so ein Adrenalin gespürt, in meinem Bauch hat alles geflattert und es war so ein schöner Moment, mit diesem Team dort zu stehen, zu jubeln und sich zu freuen, dass wir den 2. Platz geschafft haben, weil das ist nicht selbstverständlich. Eine Heim-EM, das ist einfach nur fantastisch. Ich habe mich so gefreut und es hat so Spaß gemacht, bei diesem Publikum zu turnen.
Die Bremerin zeigte wie ihre Teamkolleginnen Lea Quaas, Silja Stör und Januar Müller eine durchweg nervenstarke und souveräne Leistung an allen 4 Geräten und qualifizierte sich für das Finale am Boden und toppte das Ganze noch vor allem am Sprung. Im Endkampf dort darf sich die 19-jährige Medaillenhoffnungen machen. Genauso wie Helen Kevritsch. Die Stuttgarterin setzte direkt zu Beginn der Qualifikation ein Ausrufezeichen am Stufenbarren, aber ihre erste EM-Medaille überstrahlte alles.
Ich freue mich natürlich riesig darüber. Ich glaube, dass es auch für uns einfacher war, dadurch, dass wir hier vor heimischem Publikum performen durften. Dadurch hatten wir nicht ganz so viel Druck, sondern konnten es eher genießen. Ich glaube, das war dann auch am Ende gut für unser Ergebnis.
Und in den Genuss der Leipziger Atmosphäre kommen Helen Kevritsch und Carina Schönmeier noch mindestens 2-mal. Beide stehen auch im Finale im Mehrkampf.
Und so weiter Sport. Zum Wetter für Brandenburg und Berlin. Heute Vormittag mit viel Sonne am Himmel, später dann mit vielen Wolken am Himmel, aus denen kann es auch vereinzelt dann mal regnen. Die Temperaturen zur Stunde zwischen 12 und 15 Grad in unserer Region bis 22 Grad am Nachmittag.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Mit dem Blick nach Brandenburg A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm. Zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanische Allee Stau an einer Baustelle 10 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Neukölln. Zwischen Wechsstraße und Innsbrucker Platz ist wegen Reinigungsarbeiten die rechte Spur gesperrt. Oberschöneweide, der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauche ich mit meiner Stimme und Sie brauchen Geduld auf der A111 vor dem Dreieck Charlottenburg stadteinwärts, auf der Landsberger Allee vor der Märkischen Allee stadteinwärts, auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Stiefelbeiner Straße und rund um die Elsenbrücke stockt es. Mitte, der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis zum Abend in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt und die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackischer Markt wegen Bauarbeiten gesperrt, in der Gegenrichtung nur eine Spur frei. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24-inforadio.de.
24 nach 9 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Hier ist Sandra Schwarte. Donald Trump scheint die Lust verloren zu haben, für Frieden in der Ukraine zu sorgen. Der Krieg geht also schärfer weiter denn zuvor und das sorgt beim deutschen Bundeskanzler ebenfalls für ein Umdenken. Er stärkt der ukrainischen Verteidigung den Rücken. Nachrichten dazu mit Werner Schoninger.
In der SPD gibt es Kritik an der Ankündigung vom Bundeskanzler Merz, die Beschränkungen für den Einsatz deutscher Waffen im Ukraine-Krieg aufzuheben. Merz hatte gestern gesagt, für die Waffen solle keine Reichweitenbegrenzung mehr gelten. Aus unserem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
SPD-Außenpolitiker Stegner nennt den Schritt im Redaktionsnetzwerk Deutschland nicht hilfreich. Er finde alles falsch, was den Krieg ausweite. Stegner will stattdessen auf Verhandlungen mit Russland setzen, um den Krieg zu beenden. Linken-Fraktionschef Pellmann sagt, die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen habe die Kämpfe nicht beigelegt. Er befürchte eine weitere Eskalation, wenn die Reichweitenbegrenzung für Waffen fällt. Zustimmung kommt dagegen von der grünen Vize-Fraktionschefin Brugger. Sie spricht sich auch dafür aus, der Ukraine jetzt den umstrittenen Marschflugkörper Taurus zu liefern. Der Taurus hat eine Reichweite von etwa 500 Kilometern. Die Ukraine könnte die Waffe weit auf russisches Gebiet einsetzen.
Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht wieder mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes wurde nach ukrainischen Angaben Luftalarm ausgerufen. Die Luftwaffe warnte auf Telegram vor Angriffen etwa in den Regionen Sumy, Kharkiv, Mykolaiv und über dem Schwarzen Meer in Richtung der Hafenstadt Odessa. Der ukrainische Präsident Zelensky warnte in seiner abendlichen Videoansprache, Russland sei dabei, eine neue Offensive zu planen. Zelensky kommt nach übereinstimmenden Medienberichten morgen nach Berlin. Hier will er neben Bundeskanzler Merz auch Bundespräsident Steinmeier treffen. Nachdem ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren ist, gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Eine Polizeisprecherin sagte, die Hintergründe seien noch unklar. Untersucht werde, ob es sich um einen Unfall, einen gezielten Angriff oder einen medizinischen Notfall handelte. Festgenommen wurde ein 53-jähriger Brite. Er war am Abend in eine Gruppe Fußballfans gefahren, die den Meistertitel des FC Liverpool feierten. 27 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Zwei von ihnen sind schwer verletzt, darunter ein Kind. Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland haben sich gegen die geplante Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär geschützte Flüchtlinge ausgesprochen. Das Grundgesetz stelle die Familie unter besonderen Schutz, sagte der katholische Erzbischof von Hamburg Heese. Subsidiär Geschützte haben keinen vollen Flüchtlingsstatus. Georg Schwarte aus dem Hauptstadtstudio.
Aktuell sind das über 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Bislang konnten jährlich 12.000 Angehörige nachziehen, in erster Linie Ehepartner und Kinder. Die vorübergehende Aussetzung des Familiennachzugs diene, so argumentieren Union und SPD, der Entlastung der Aufnahme- und Integrationssysteme. Das Schutzversprechen für Familien gelte aber für alle Familien im Land, sagt der katholische Bischof Heese aus Hamburg, der zugleich Vorsitzender der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz ist. Sein evangelischer Amtskollege, der Berliner Bischof Stäblein, sagte der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft, Eltern und Kinder gehörten zusammen.
Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich im Mai erneut leicht verbessert, sie bleibt aber insgesamt auf einem niedrigen Niveau. Das zeigen die neuen Daten des Marktforschungsinstituts GfK in Nürnberg. Demnach sind die Konjunktur- und Einkommenserwartungen zwar gestiegen, gleichzeitig sorgt aber der Zollstreit mit den USA für Verunsicherung. Es werde lieber gespart statt investiert, so die Konsumexperten. Größere Anschaffungen würden weiter gemieden. Berlin präsentiert heute zusammen mit Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Schleswig-Holstein seine Olympia-Bewerbung. Noch steht nicht fest, für welches Jahr die Bewerbung gelten soll. In Frage kommen 2036, 40 und 44. Der Manager der BR Wollis, Nieromand, begrüßte im RBB 24 Inforadio die Bewerbung. Zugleich forderte er den Senat auf, ein Konzept vorzulegen, um die Kritiker von Olympia zu überzeugen.
Gerade in einer so kritischen Stadt wie Berlin ist A und O, dass wir die Bevölkerung mitnehmen. Berliner Bevölkerung ist sportbegeistert, wird sicherlich mitmachen, aber wir müssen ihr sehr viel gute Argumente geben und klar machen, dass das, was wir da machen wollen, für die Stadtgesellschaft ist und nicht nur für den Sport.
Der Manager der BR Wollis, KW Nieromand. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben Sonne vor allem Richtung Prignitz und Ruppiner Land dichte Wolken und örtlich etwas Regen. Die Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 12 und in Adlershof 14 Grad. In Potsdam 11 und in Heckelberg 15. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, teils mit Gewitter, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 9.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Wohnraum in Berlin ist bekanntlich Mangelware, aber wie kommen dann die Schwächsten der Schwachen an eine Wohnung, ein WG-Zimmer oder einfach von der Straße weg? Und das mitten in der City, direkt im Kiez und nicht in großen Heimen am Stadtrand. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin hat auf eine Tour durch die Stadt eingeladen und dabei kurze Einblicke in Einrichtungen des betreuten Wohnens gewährt für Menschen, die ohne Unterstützung wohl auf der Straße landen würden. RBB 24 Inforadio-Reporterin Annette Miersch war dabei.
Auch Herr Braune, Wohnblocks aus der Nachkriegszeit. Wir sind an der Invalidenstraße nähe Hauptbahnhof. In einem Mini-Gärtchen an der Häuserecke gibt es zur Begrüßung Kekse, Wasser und Kaffee. Zwei der Bewohner warten schon auf uns. Sie sitzen dicht beieinander auf der Gartenbank.
Ich bin Sonja Lausch.
Marius Karlovsangiewicz. Ja, ich wohne hier seit 3 Jahren. Die lebt auch hier, wir wohnen zusammen.
Ja, wir sind ein Paar.
Dabei lächeln Sonja und Marius und schauen sich an. Beide sind Mitte 40 und in Berlin geboren. Sie werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Union-Hilfswerkes umsorgt. Hier, mitten im Kiez zu leben, bedeutet ihnen viel. Im betreuten Wohnen fühlen Sie sich gut aufgehoben.
Ich bin 14 Jahre hier. Macht viel Spaß hier. Die Betreuer sind voll cool. Die sind super.
Bei Ärzten begleitet oder machen auch Partys oder Silvester zusammen feiern. Und viele Hobbys haben wir, machen wir auch. Kinoaktionen, auch manchmal Zoos, Besuche, sowas.
Ist alles in Ordnung hier.
Der Träger betreibt an diesem Standort im Berliner Bezirk Mitte einen ganz besonderen Wohnverbund für Menschen mit geistiger Behinderung und zusätzlicher psychischer Erkrankung und oder Suchtproblematik. 7 Wohnungen hat das Union-Hilfswerk dafür von der Vonovia angemietet, verteilt auf 3 umliegende Häuser.
Ich habe ein Zimmer, wir haben eine Küche, ein Wohnzimmer, wir sind noch 2 Dusche haben wir, Terrasse haben wir und
Fernsehraum haben wir auch, Wohnzimmer.
Fernsehraum.
Eine Männer-WG, 2 Türen weiter, schauen wir uns etwas genauer an.
So, Wechsel, Schichtwechsel. Da draußen ist total schön, wo wir herkommen.
Die Wohnung im ersten Stock ist schlicht und zweckmäßig, teils betagte Möbel und Tapeten, ein lichtdurchfluteter Gemeinschaftsraum, ein großer Balkon. Das Verständnis für Menschen mit besonderen Problemlagen sei in dem Projekt hoch, erklärt uns die Leiterin des Wohnverbundes Invalidenstraße, Sabine Panzer. Auch Menschen aus dem Maßregelvollzug mit geistiger Behinderung werden hier betreut.
Also Menschen, die zum Beispiel Straftaten verübt haben. Wir haben Leute mit Brandstiftung, wir hatten auch schon einen Mörder hier, wir hatten schwere Körperverletzung, Vergewaltigung. Also wir haben unterschiedliche Delikte, Einbruch auch. Also wir haben sehr viele Menschen hier, die Grenzen dessen, was wir als Norm kennen, überschreiten, und zwar deutlich überschreiten, und die eben dann zum Beispiel zu Gewalt greifen, zu heftiger Gewalt zum Teil auch, also untereinander kann das vorkommen, aber auch gegenüber den Betreuungspersonen, auch gegenüber mir kann das vorkommen.
Entsprechend oft seien Polizei und Feuerwehr vor Ort, das gehört offenbar zum Alltag und fordert Betreuer und Bewohner, so wie auch die Nachbarschaft. Ziel der Betreuung sind Eingliederungshilfe und Teilhabe. Eine wichtige Aufgabe, sagt Sabine Panzer.
Bei uns wohnen viele Menschen, die wahrscheinlich auf der Straße oder sogar ohne Obdach wären. Die Menschen haben aber ein Leben, das der Normalität schon sehr gleicht.
Der Zeitplan für unsere Tour mit dem Paritätischen ist straff. Schon geht es weiter.
Dankeschön, dass wir hier sein können. Gerne.
An der Tür fällt mir beim Gehen noch ein Zettel auf. Da steht, Herr XY aus Wohnung Z darf nur in Begleitung eines Betreuers diese Wohnung betreten. Ausrufezeichen. Weil die sich nicht vertragen, das eskaliert sonst jedes Mal, erfahre ich noch kurz.
Wir gehen hier rechts.
Ja.
Nee, wir gehen links.
Wer hier betreut wird, geht keiner normalen Erwerbstätigkeit nach, kann das auch gar nicht. Alle sind auf Sozialleistungen angewiesen. Ist das gerecht? Fragt eine Radiokollegin da draußen nach. Sollten hier in der City in diesen günstigen Wohnungen nicht Leute wohnen, die die Stadt am Laufen halten, täglich zur Arbeit gehen? Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, sieht den Konflikt deutlich, meint aber trotzdem, betreutes Wohnen in den Kiezen sei ein hohes Gut.
Das ist ja nichts, was sich gegeneinander ausschließt, sondern das sind zwei Seiten der gleichen Münze. Wir haben viele soziale Angebote, vieles betreutes Wohnen in dieser Stadt. Ich sagte das schon, es ist ein Juwel, dass es hier in Berlin das noch gibt. Für soziales Wohnen, für Menschen, die nicht ganz gesund sind, die selber alleine nicht in der Lage dazu sind, einen Mietvertrag abzuschließen. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Und das ist etwas sehr, als ein Alleinstellungsmerkmal von Berlin, dass es das noch gibt.
Dabei sei ein Problem besonders groß. Immer wieder hören wir auf der Tour vom, Zitat, verstopften Abfluss. Gemeint sind die Anschlusswohnungen, die fehlen. In allen Bereichen des betreuten Wohnens, ob nun in der Eingliederungshilfe, der Jugendhilfe, für Haftentlassene oder Wohnungslose. Wenn eine Person endlich fit fürs selbstständige Leben ist, findet sie nur schwer eine eigene Wohnung. Damit bleiben Plätze im betreuten Wohnen zu lange besetzt, während Leute mit Betreuungsbedarf nicht nachrücken können, erläutert Schlimper.
Diejenigen in dieser Stadt, die eben nicht viel Geld haben, diese Anzahl dieser Menschen, die wächst ja weiterhin. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie weniger wird. Und wir müssen gucken, wie wir gerade für diese Menschen auch eine Möglichkeit schaffen, innerhalb der Stadt zu leben. Wir haben die Studie gemacht. Ja, sozialer Wohnraum, und aus diesen Studienergebnissen können wir wirklich rausschließen, der soziale Wohnraum in dieser betreuten Form ist in Not.
Soziale Träger stoßen immer öfter an ihre Grenzen. Immer mehr Konkurrenz, die viel zu geringe Neubauquote, dazu der Berliner Sparzwang und Kostendruck im sozialen Bereich. Umso glücklicher sind die, die trotzdem im betreuten Wohnen unterkommen. Berlin-Neukölln. Ein frisch sanierter Altbau in einer Seitenstraße, Vermieter ist die Gewoback. 2023 ist die Mithilfe GmbH als Mieterin hier eingezogen. Sie ist ein Träger der Wohnungsnotfallhilfe. Das ganze Haus steht zur Verfügung, um wohnungslose Menschen vorübergehend aufzufangen, mit 4 Familienwohnungen und 14 Einzelunterkünften. Eine davon hat seit Anfang April
Vornamen ein bisschen schwierig, geboren mit Rolf Dieter Reinhard Hans-Jürgen Albert Erich Kossi Ronny Riebert Detlef Peter Klaus Joachim Habekuck. So steht es in meiner Geburtsurkunde.
Der 72-Jährige kam vor 15 Jahren nach Berlin. Obdachlos war er nicht, berichtet er, aber wohnungslos. Jetzt ist er sehr erleichtert, hier sein eigenes Reich zu haben. Vorher war er in der Teupe in Neukölln.
Die Teupe ist eine Erstaufnahme für Wohnungslose, Obdachlose. Und der große Unterschied ist, hier hat man seine eigene Wohnung, Briefkastenschlüssel und so weiter. In der Teupe eben nur ein Zimmer und Gemeinschaftstoilette, Gemeinschaftsküche.
Die Einraumwohnung ist modern und freundlich eingerichtet. Im Hof gibt's einen blühenden Gemeinschaftsgarten und im Erdgeschoss das Büro des Trägers, der Mithilfe GmbH. Mit Sprechzeiten und einem festen Beratungstermin pro Woche. Ziel sei es, die Bewohner ins selbstständige Wohnen zu begleiten. Rolf Habekuck ist hochmotiviert. Er möchte nun
arbeiten einfach an der Wohnung, die mir zusagt. Sprich so irgendwas zwischen 35 und 40 Quadratmeter, die ich mir nach eigenem Gusto herrichten kann.
Eigentlich sollen die Bewohner nur 1 bis 2 Jahre bleiben, doch gerade Familien finden nur sehr schwer eine geeignete Anschlusswohnung, berichten die Mitarbeiterinnen. Das schöne Haus, die modernisierte Altbauwohnung, der gepflegte Garten. Ein Journalist aus unserer Gruppe fragt die Betreiberinnen, ob und wie er sich für eine Wohnung hier bewerben kann. Das wäre ein Traum, sagt er und lacht.
Ich habe aber gerade nichts frei.
Wir haben gerade nichts frei, gibt eine Betreuerin augenzwinkernd zurück. Wir lachen alle mit, als sei die Frage wirklich nur ein Scherz.
Eine Tour durch das soziale Wohnen, was in Berlin noch möglich ist. Unsere Reporterin Annette Miersch war mit auf der Tour.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Lange galten ja Elektroautos als Ladenhüter. Inzwischen ändert sich das wieder. Autokäufer entscheiden sich zunehmend für ein Elektroauto. Und dann schauen wir mal auf den gesamten europäischen Markt. Da gibt es nämlich neue Daten vom Herstellerverband ACEA. Nur ein Autokonzern kann nicht mithalten bei diesem Positivtrend. Und das ist Tesla. Thema für Lisa Spanemann aus unserer Wirtschaftsredaktion. Lisa, erstmal zum positiven Effekt E-Autos insgesamt. Wie stark fahren die Elektrofahrzeuge, gefragt?
Also Elektroautos haben bei den Neuzulassungen in der EU deutlich zugelegt. Also der E-Auto-Anteil ist gestiegen, war in den ersten 4 Monaten bei gut 15%, wie Daten des Branchenverbandes zeigen. Das ist ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Da lag es noch bei gut 12% der Anteil. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Entwicklung, gerade wenn man sich auch den gesamten Automarkt anguckt. Da auf alle Sparten schaut, sieht man nur ein insgesamt ganz kleines Plus, also einen kleinen Zuwachs, und dann im Vergleich aber eben diese deutlich höhere Nachfrage bei E-Autos. Das steht durchaus im Kontrast. Insofern kann man da zumindest jetzt von einem kurzfristigen Trend bei E-Autos sprechen. Liegt unter anderem daran, da sagen die Experten, dass E-Autos günstiger sind, dass es da auch Kaufanreize gibt, weshalb sich eben Käuferinnen und Käufer zunehmend auch mal für ein E-Auto entscheiden.
Und Tesla hält nicht mit, ist nicht günstig genug?
Also Tesla-Automodelle sind insgesamt teurer, das stimmt. Aber was man auch sehen kann, wenn man jetzt erstmal ganz konkret auf die Zahlen guckt, ist, die sind in den ersten 4 Monaten um knapp 50% zurückgegangen. Also das ist ein ganz, ganz deutlicher Rückgang, und auch im April dann sogar um 52,6% gegenüber dem Monat aus dem Vorjahr. Also das sind ganz deutliche Minuszahlen, die wir da sehen.
Es gibt ja deutliche Kritik am Tesla-Chef, an Elon Musk. Auch in den USA ist das ja zu spüren, dass da die Tesla-Verkäufe zurückgehen. Ist das der Grund, warum es runtergeht, auch in Europa?
Das ist einer der Gründe, den Experten dahinter vermuten. Also die politischen Aktivitäten, auch die Tätigkeit als US-Regierungsberater werden kritisch gesehen. Und das könnte sich jetzt eben in diesen Verkaufszahlen niedergeschlagen haben. Tesla verweist auch auf zwischenzeitliche Produktionsstopps. Also dadurch, dass sie dann auf ein neues Modell umgestellt haben, wenn weniger Autos hergestellt werden, dann kann auch weniger verkauft werden. Das ist so der Gedanke, der dahinter steckt. Und was auch noch ganz interessant ist, die Konkurrenz ist ja sehr groß, gerade im E-Auto-Segment. Also wir sehen da viele Anbieter, auch hier deutsche Anbieter, die jetzt mehr Modelle auf den Markt bringen, die auch teilweise günstiger sind. Der Konkurrenzdruck kommt aber vor allem auch von den chinesischen Anbietern, die mit besonders günstigen, preisgünstigen Modellen aufwarten. Und da ist eine ganz interessante Entwicklung im Augenblick zu sehen. Laut Experten hat der chinesische Autohersteller BYD Tesla auf den Rang in Europa abgefahren. Also da sieht man inzwischen schon erste Verschiebungen auf dem europäischen Markt, die dann eben zulasten von Tesla im Moment sind.
Lisa Spanemann aus unserer Wirtschaftsredaktion zu den Verkäufen von E-Autos auf dem europäischen Markt. Zum Wetter, wo sich auch heute ein bisschen Regen breit macht, aber das erst am Nachmittag. Der Start in den Tag beginnt locker bewölkt mit mal mehr, mal weniger Wolken und Temperaturen. Aktuell 17 Grad Adlershof, 14 Grad Eiskeller, und nach Brandenburg geblickt haben wir 17 Grad in Cottbus und 15 in Potsdam. Bis 22 Grad werden es am Nachmittag, dann wie gesagt gegen Abend wieder mehr Regen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Aus Brandenburg sind uns gerade keine aktuellen größeren Störungen gemeldet. Damit zum Stadtverkehr Berlin. A100 Stadtring Richtung Neukölln. Zwischen Wechsstraße und Innsbrucker Platz ist wegen Reinigungsarbeiten die rechte Spur gesperrt. Oberschöneweide, der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf der A111 vor dem Dreieck Charlottenburg stadteinwärts, auf der Rathausstraße in Mariendorf stadteinwärts sowie auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße, außerdem rund um die Elsenbrücke. Und in Mitte ist der Tunnel Alexanderplatz gesperrt wegen Bauarbeiten, und zwar bis zum Abend in Richtung Prenzlauer Berg. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
20 vor 10.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Taurus liefern, Taurus nicht liefern. Was wurde darüber unter der alten Regierung debattiert? Was aus deren Sicht gegen das Liefern sprach? Mit einem Taurus-Marschflugkörper kann die Ukraine locker Russland erreichen. Diese Reichweitenbeschränkung hebt der neue Kanzler auf. Nachrichten dazu mit Werner Schoninger.
In der SPD gibt es Kritik an den veränderten Einsatzregeln deutscher Waffen für die Ukraine. Bundeskanzler Merz hatte gestern erklärt, für diese würden keine Beschränkungen mehr gelten, was die Reichweite und damit den Einsatz gegen russisches Territorium angeht. SPD-Außenpolitiker Stegner nannte den Schritt von Merz nicht hilfreich. Alles, was den Krieg ausweite, sei falsch, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähnlich äußerte sich Linken-Fraktionschef Pellmann. Grünen-Fraktionsvize Brugger begrüßte dagegen das neue Vorgehen der Regierung als folgerichtig und überfällig. Zustimmend reagierte auch die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Im Gazastreifen werden jetzt offenbar erste Lebensmittel durch eine von Israel und den USA unterstützte Organisation verteilt. Das hat die Gaza Humanitarian Foundation mitgeteilt. Um welche Mengen es sich handelt, blieb unklar. Die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen lehnen das Verteilen durch die Organisation ab, weil das für viele Menschen weite Wege bedeute und sie dabei beschossen werden könnten. Die israelische Regierung rechtfertigte den neuen Mechanismus zur Verteilung der Lebensmittel. Damit solle verhindert werden, dass die Terrororganisation Hamas von den Lieferungen profitiere. Im abgeriegelten Gazastreifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Erst vor wenigen Tagen hatte Israel eine fast 3-monatige Blockade von Hilfslieferungen gelockert. Nachdem ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren ist, gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Eine Polizeisprecherin sagte, die Hintergründe seien noch unklar. Untersucht werde, ob es sich um einen Unfall, einen gezielten Angriff oder einen medizinischen Notfall handelte. Aus London Gabi Biesinger.
Wie durch ein Wunder kam niemand zu Tode, als der Autofahrer am Rande der Meisterschaftsfeier des FC Liverpool durch eine Menschenmenge raste. 47 Personen wurden verletzt, 2 davon schwer. 27 Menschen werden noch im Krankenhaus behandelt. Schon kurz nach dem Vorfall hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem Fahrer um einen 53-jährigen weißen Briten aus dem Raum Liverpool handle. Damit wollte man offenbar Spekulationen in den sozialen Medien stoppen, dass es sich um einen islamistischen Anschlag gehandelt haben könne.
Der Elektroautohersteller Tesla steckt weiter in der Krise. Wie der Europäische Herstellerverband ACEA mitgeteilt hat, sind die Verkaufszahlen im April gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50% gesunken. Der einzige Spitzenreiter bei den Elektroautoverkäufen wurde demnach von 10 Konkurrenten überholt, darunter Volkswagen, BMW, Renault und die chinesische Marke BYD. Tesla hatte schon fürs erste Quartal erhebliche Umsatzrückgänge und Gewinneinbrüche gemeldet. Tesla-Chef Musk kündigte daraufhin an, seine Tätigkeit für die US-Regierung einzuschränken, um sich wieder mehr um den Konzern zu kümmern. 9 Monate nach dem Messerangriff von Solingen beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 27-jährige Syrer soll im vergangenen August gezielt auf Besucher des Solinger Stadtfestes eingestochen haben. 3 Menschen wurden bei dem Attentat getötet und 10 verletzt, einige von ihnen schwer. Die Bundesanwaltschaft geht von einer islamistisch motivierten Tat des Mannes aus. Aus Solingen René Rabenschlag.
Für die Opfer und Hinterbliebenen wird der Prozess zum einen eine psychologische Herausforderung, weil viele dem mutmaßlichen Täter zum ersten Mal ins Gesicht sehen können. Gleichzeitig erwarten sie durch einen Schuldspruch am Ende auch Gerechtigkeit. Für die Öffentlichkeit werden aber auch Details des Prozesses von Bedeutung sein. Wann hat sich der mutmaßliche Täter radikalisiert? Welchen Einfluss hatte der Islamische Staat, der sich zu diesem Anschlag bekannt hat? Und warum war er nicht schon abgeschoben? Das Urteil wird im September erwartet.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bekommt heute eine neue Präsidentin. Marion Ackermann wird am Vormittag in das Amt eingeführt. Die 60-Jährige war bisher Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Beim Festakt im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel wird ihr Vorgänger Hermann Partzinger nach 17 Jahren im Amt verabschiedet. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist eine der größten Kulturorganisationen der Welt. Unter ihrem Dach arbeiten die staatlichen Museen Berlin, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Iberoamerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung. Mehr über den Wechsel an der Spitze der SPK hören Sie in unserer Kultur um kurz vor 10. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben Sonne, vor allem Richtung Prignitz und Ruppinerland, dichte Wolken und örtlich Regen. Die Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 15 und in Marzahn 17 Grad, in Wiesenburg 12 und in Cottbus 16. Morgen viele Wolken, kaum Sonne, verbreitet Schauer, teils mit Gewitter, 18 bis 20 Grad. Die Zeit 9.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte im Studio. Heute Nachmittag wird's ernst. Da stellen Kai Wegner, Berlins regierender Bürgermeister, und die Länderchefs und Sportminister von Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ihre Vision von Olympischen Spielen Berlin Plus vor. Sabine Müller ist unsere landespolitische Korrespondentin und verrät, was von dem Konzept schon bekannt ist.
Berlin soll die Hauptrolle spielen. Also hier soll zum Beispiel auch das zentrale olympische Dorf für die Athletinnen und Athleten entstehen. Aber die Partnerbundesländer sind natürlich zentral wichtig, damit die Bewerbung überhaupt funktioniert, weil Berlin kann eben nicht alle Wettbewerbe ausrichten. Also für Segeln oder Surfen zum Beispiel, da braucht es offenes Meer. Da Mecklenburg-Vorpommern, Warnemünde, Kiel, Schleswig-Holstein, Rostock und Leipzig haben auch große Stadien, die sie anbieten können. Brandenburg an der Havel, eine Regattastrecke. Und dann wird vielleicht sogar noch NRW mit ins Boot geholt, sagt jedenfalls die Sportsenatorin Iris Spranger mit Blick auf die Reitwettbewerbe. Das sind mal die ersten Überlegungen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was uns das politische Staraufgebot im Olympiastadion heute noch verrät.
Naja, da kann man gespannt sein, in welchen Sportstätten dann auch die Olympischen Spiele hier in der Stadt ausgetragen werden können, denn viele davon sind marode und das treibt ja auch die Gesamtkosten der Spiele in die Höhe, sagt Sabine Müller.
Die Sportsenatorin Iris Spranger ist da sehr optimistisch. Sie sagt, es müsse gar nicht viel neu gebaut werden. Sie verweist darauf, dass wir das Olympiastadion haben, die Max-Schmeling-Halle. Aber klar, da stünden schon auch Sanierungen an. Und was die vielen anderen, also nicht ganz so großen Sportstätten angeht, von denen tatsächlich viele marode sind, da setzen die Befürworter darauf, dass die Olympischen Spiele denen zugutekommen würden, verweisen darauf, da sind so viele Nationen, die dann ja auch Trainingsplätze brauchen und so weiter. Also die erhoffen sich wirklich ein großes Sportstätten-Sanierungsprogramm. Klar, hinter den Kulissen wird natürlich längst gerechnet. Vor ein paar Jahren hatte die Finanzverwaltung mal eine Kostenschätzung von 16 Milliarden Euro genannt. Dennis Buchner, der sportpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, geht aber davon aus, dass es längst nicht so teuer wird, denn das IOC verlange ja auch weniger Gigantismus als früher und Berlin müsste das ja auch nicht alleine zahlen. Also Buchner geht von so 1,5 bis 2 Milliarden Euro aus, die Berlin selbst stemmen müsste, aber über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt. Er zumindest findet, das sei machbar.
Dass sich Berlin also wieder für Olympia bewerben möchte und das in Zeiten knapper Kassen, das sorgt für politische Reaktionen.
Grüne und Linke sind sich wie bei ganz vielen anderen Themen einig, die lehnen diese Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele ab. Also der linken Fraktionschef Tobias Schulz hat mir gesagt, er glaubt überhaupt nicht an diese großen Versprechen, dass eine Bewerbung Berlin jetzt einen Wirtschaftsboost bringt oder auch Dollarrendite für die Menschen in der Stadt. Er hat gesagt, für ihn hat die Vergangenheit gezeigt, dass das nicht so funktioniert. Profitieren würden dann Private, aber eben nicht die öffentliche Hand. Die AfD sieht das ein bisschen anders. Fraktionschefin Brinker hat zwar auch gewisse Bedenken angesichts der Haushaltslage von Berlin, aber die steht einer Bewerbung grundsätzlich positiv gegenüber, sagt aber, das müsse auf jeden Fall auf viele Schultern verteilt werden und gut gemanagt sein. Also Verweis auf die Fehler der Vergangenheit. Die Älteren unter uns erinnern sich ja noch an die wirklich sehr desaströse Berlin 2000-Kampagne. Also so nicht.
Sagt Sabine Müller, unsere landespolitische Korrespondentin für Berlin. Einer, der die Idee ganz klar befürwortet, Olympia hierher zu holen, ist KW Neromant. Er ist einer der wichtigen Sportfunktionäre in der Stadt, Manager der BR Volleys und hat selbst schon einmal eine sogenannte Vision für Olympische Spiele in Berlin vorgelegt. Dörte Naht hat heute früh mit ihm gesprochen und ihn gefragt, warum er Berlin Plus für eine gute Idee hält.
Die Bewerbung um die Olympischen Spiele wird der Stadt auf vielen Gebieten helfen. Wir werden endlich Mittel und Möglichkeiten bekommen, in die Infrastruktur der Stadt zu investieren. Die gesamte Stadtentwicklung kann davon profitieren. Und ich glaube, gerade in diesem Zeitpunkt, das ist nicht unwichtig, wo die Menschen vielleicht vieles kritisch sehen, vieles auseinanderläuft, vieles auseinanderdriftet, dass das ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln kann, wo wir auch endlich mal positiv miteinander für etwas gemeinsam streben.
Jetzt ist Berlin ja aber sehr knapp bei Kasse. Die Kürzungspläne in allen Bereichen zeugen davon. 55 Sporthallen sind wegen Baumängeln gesperrt. Wenn das Geld jetzt nicht da ist, das ist ja auch das Argument der Opposition von den Grünen und den Linken, wo soll es denn dann im Zuge der Olympiabewerbung herkommen?
Sehen Sie, es sind ja viele Sachen, die in Berlin gegenwärtig nicht gemacht werden können aufgrund der Haushaltssituation. Aber wenn Olympia nicht kommt, dann wird es erst recht nicht gemacht. Und wenn Olympia kommt, werden Mittel freigemacht werden, auch Bundesmittel. Gerade dann werden wir in der Lage sein, diese Fragen, die Sie auch aufgeworfen haben, positiv zu beantworten, nämlich Sachen zu ändern, die wir heute nicht ändern können.
Also Sie erhoffen sich einfach zusätzliche Gelder.
Wir müssen die Stadt dafür aufstellen. Und wenn man tatsächlich nachhaltig arbeiten will, das ist nachhaltiges Arbeiten. Nicht nur für den Sport, wie ich gerade gesagt habe. Sie kennen ja die Verkehrssituation zum Beispiel in Berlin. Dafür werden wir das brauchen können. Und das wird nachhaltig Wirkung haben, von der die Stadt langfristig profitieren kann.
Bislang waren die Berliner und Berlinerinnen ja eher skeptisch, was Olympische Spiele angeht. Die Sportsenatorin Iris Spranger will die Bevölkerung auch gar nicht befragen. Ist das der richtige Weg? Wie kann man die Berliner mitnehmen?
Gerade deswegen meine ich, dass der Senat nicht nur heute verkünden müsste, dass Berlin sich für die Olympischen Spiele bewirbt, sondern die große Frage ist, und die ist bislang unbeantwortet geblieben, wie will der Senat das machen? Weil wir müssen uns darüber alle im Klaren sein, gerade in einer so kritischen Stadt wie Berlin ist A und O, dass wir die Bevölkerung mitnehmen. Frau Spranger spricht von einem Vertrag mit der Zivilgesellschaft, gut formuliert, aber sie sagt nicht, wie sie das machen will. Und ich sehe bislang auch noch keine Struktur. Es ist eine tolle Idee, die Veranstaltung heute. Es sind andere Ministerpräsidenten dabei. Das wird ein großes Signal sein, was aus Berlin heute rausgeht. Aber A und O ist in Berlin. Sie müssen Olympia, ich sage immer, von unten her in Berlin argumentieren, nämlich die Menschen mitnehmen. Berliner Bevölkerung ist sportbegeistert, aber wir müssen ihr sehr viel gute Argumente geben und klar machen, dass das, was wir da machen wollen, für die Stadtgesellschaft ist und nicht nur für den Sport. Wie gesagt, wir kriegen Mittel. Wir haben ja über 50 Schulturnhallen in Berlin, die einer Sanierung bedürfen. Der Wohnungsbau ist ein großes Thema in Berlin. Und all diese Themen können wir lösen, indem Olympia uns einen Schub, einen geistigen, aber auch einen finanziellen Schub gibt. Paris hat uns vorgemacht, wie Olympische Spiele eine Großstadt, eine westliche Großstadt im positiven und im nachhaltigen Sinne ändern kann. Und das müssen wir der Berliner Bevölkerung auch nahebringen.
Das sagt der Sportfunktionär KW Neromann, der hörbar ein Befürworter der Olympischen Spiele in Berlin ist, vom Senat aber auch ein tragfähiges Konzept fordert. Ob das heute Nachmittag bei der Vorstellung der Bewerbung im Berliner Olympiastadion schon in Gänze vorgelegt wird, darf bezweifelt werden. Und apropos Zweifel, die gibt's natürlich auch bei Berlinerinnen und Berlinern. RBB24-Reporterin Juliane Kowolik hat sich vorhin in der Stadt umgehört und durchaus Befürworter getroffen.
Vor allem die Menschen, die heute Morgen hier über den Olympischen Platz laufen, die fünf Ringe hier über dem Stadion sehen, zwischen beiden Betonsäulen am Eingang, die sagen natürlich, wow, das wäre der Hammer, wenn wir hier Gastgeber nochmal sein sollten. So sagten das zum Beispiel auch Pierre aus Lichtenberg und Uwe aus Bernau.
Finde ich gut, na, weil es ja Werbung für Berlin ist. Und je mehr Menschen nach Berlin kommen, desto schöner für die Stadt.
Berlin ist immer würdig für eine Olympiastadt. Würde ich jederzeit begrüßen und aber wäre ich auch als aktiver Besucher da.
Also Uwe wäre sogar voll dabei. Er sagte noch, gerade vor dem Hintergrund, dass hier 36 die Nazi-Spiele stattgefunden haben, sollte man das unbedingt nochmal machen, um der Welt zu zeigen, wie Multikulti Berlin ist und auch in die Zukunft zu gucken und nicht immer in die Vergangenheit.
Aber gerade eben mit Blick auf die Kosten sind viele Berlinerinnen und Berliner skeptisch. Das hat unsere Reporterin natürlich auch rausgehört.
Wie lange gesagt, oh Gott, also klar, das bringt der Stadt auch viel Geld, gerade die Cafés und die Restaurants, die brauchen das mehr denn je. Aber zum Beispiel Rebecca aus Lichtenrade, die hat so ganz andere Bedenken. Die sagt, es fehlt so das Gesamtkonzept für die Stadt, also für die Sanierung, für die Weiternutzung der Sportstätten. Berlin sollte erstmal vor allem auch seine Brücken sanieren, bevor es so ein großes Projekt angeht.
Wenn das mal geschafft ist, dann kann Berlin ja gerne drüber nachdenken, aber im Moment sehe ich da keine Chance. Es kommt vor wie so ein Hirngespinst. Also Berlin kann sich gerne in 20 Jahren nochmal bewerben. Ich glaube also in 11 Jahren ein Konzept in Berlin, das ist sehr, sehr lustig.
Okay, von Vorfreude bis zu sarkastischem Lachen. Die Reaktionen auf die Berliner Olympia-Bewerbung. Heute Nachmittag werden die Pläne im Olympiastadion vorgestellt.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Und dann ist heute noch ein Wachwechsel in einer der größten Kultureinrichtungen Deutschlands. Nach 17 Jahren geht Hermann Parzinger als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in den Ruhestand und Marion Ackermann kommt. Als erste Frau steht sie auf dem riesigen Kulturtanker auf der Brücke. Was für Aufgaben liegen vor ihr? Der Frage ist Kulturreporterin Barbara Wiegand nachgegangen.
Wie so oft geht es auch, was die Zukunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz betrifft, vor allem ums Geld. Geld für die vielen offenen Baustellen der SPK, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Zwar ist die milliardenschwere Sanierung des Pergamon-Museums, der Neubau des Berlin Modern am Berliner Kulturforum mit bis zu 450 Millionen Euro bereits eingepreist. Noch offen und dringlichst anzugehen ist dagegen die Sanierung des alten Museums. Aber es geht auch um Mittel für die weitere Reformierung der Stiftung, um mit flexibleren Strukturen, zum Beispiel neue Ausstellungsprojekte, möglich zu machen. Marion Ackermann.
Wovor ich natürlich sehr viel Respekt habe, ist diese strukturelle Unterfinanzierung, dass ich da eine große Aufgabe auch bei mir sehe, dass ich mithelfe, die Ressourcen zu erweitern. Nicht nur auf politischer Ebene, eben auch, indem man auch von privater Seite versucht, mehr Engagement einzuwerben. Also wir müssen insgesamt daran arbeiten, die Ressourcen zu vergrößern.
Knapp 500 Millionen Euro beträgt der Jahresetat der Bund-Länder-finanzierten Stiftung, eine Steigerung von 12 Millionen Euro, was in die Stärkung der Autonomie der einzelnen Häuser fließen soll.
Wenn wir die 12 Millionen wirklich zur Qualitätsverbesserung einsetzen können, Museumsteams und so weiter, diese Mittel reichen durchaus, um einen großen Sprung nach vorne zu machen. Aber wenn diese 12 Millionen benutzt werden, um steigende Betriebskosten zu decken und nicht in die Reform fließen, dann hat die Stiftung in der Zukunft wirklich ein Problem. Und das ist eigentlich der Punkt.
Sagt der scheidende SPK-Präsident Hermann Parzinger. Stand er in 17 Jahren Amtszeit noch alleine an der Spitze der Stiftung, hat Marion Ackermann, seine Nachfolgerin, nun einen siebenköpfigen Vorstand an ihrer Seite. Immerhin in Dresden, wo die 60-Jährige zuletzt die staatlichen Kunstsammlungen leitete, hat sie sich durchaus als Teamplayerin erwiesen. Sturmerprobt, auch was politische Debatten angeht, die immer öfter auch museale Mauern durchdringen. Der sogenannte Bilderstreit um Deutungshoheiten Ost versus West, Diskussionen um Werke aus kolonialen Kontexten, Anfeindungen von rechts zählen dazu. Auch in Berlin, als Chefin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, will Marion Ackermann hier Haltung zeigen. Sich positionieren gegen Versuche politischer Einflussnahme, das mahnt auch Hermann Parzinger an. Zumal sich im Zuge der Reform der Stiftung auch die Zusammensetzung des Stiftungsrates verändert hat.
Dass 4 Mitglieder des Deutschen Bundestages im Stiftungsrat künftig sitzen werden. Zwar ohne Stimmrecht, aber das ist klar, dass die zweitstärkste Fraktion und die größte Oppositionsfraktion da nicht außen vor bleiben kann. Also im Stiftungsrat der SPK wird ab Dezember vermutlich auch jemand von der AfD sitzen.
So werden sich die großen politischen Fragen auch in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz widerspiegeln. Hier Antworten zu finden, darum zu ringen, ist eine der großen Aufgaben der Stiftung für die Zukunft. Eine andere, in Zeiten knapper Kassen, ihre Existenz zu sichern, wobei es über die Instandhaltung der Häuser hinaus vor allem auch um Inhalte geht. Welche Ideen, zeitgemäße Strategien entwickeln die einzelnen Häuser gemeinsam? Daran wird sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihrer neuen Chefin Marion Ackermann messen lassen müssen.
Und ihr Vorgänger, Hermann Parzinger, zieht eine Bilanz seiner langen Amtszeit in unserem Gespräch. Vis-à-vis, kurz nach 11, also in einer Stunde. Zum Wetter für Brandenburg und Berlin. Heute haben wir am Vormittag Sonne und Wolken am Himmel, später dann mehr Wolken als Sonne. Tatsächlich die Temperaturen klettern dann bis zum Nachmittag auf 18 bis 22 Grad. Da sind wir noch ein bisschen entfernt, 14 bis 16 Grad die Spanne im Moment.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Werner Schoninger.
Derzeit keine größeren Störungen von den Brandenburger Fernstraßen. Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring Richtung Neukölln. Zwischen Wechsstraße und Innsbrucker Platz ist wegen Reinigungsarbeiten die rechte Spur gesperrt. Oberschöneweide, der gesamte Kreuzungsbereich, Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide ist wegen Abrissarbeiten gesperrt. Es staut sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Etwas Geduld brauchen Sie auch auf der A111 vor dem Dreieck Charlottenburg stadteinwärts, auf der Rathausstraße in Mariendorf stadteinwärts und auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße, außerdem rund um die Elsenbrücke. Mitte, der Tunnel Alexanderplatz ist wegen Bauarbeiten bis zum Abend in Richtung Prenzlauer Berg gesperrt. Und wir bleiben in Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackischer Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei.
10 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Sandra Schwarte für Sie. Am Wochenende flogen russische Drohnen die massivsten Angriffe auf die Ukraine seit Kriegsbeginn. Zerstörung, Menschen starben und alle Friedensbemühungen erstmal im Sande verlaufen. All das sorgt nun für ein Umdenken bei der neuen deutschen Regierung und einen Kurswechsel. Werner Schoninger mit den Nachrichten.
Bundeskanzler Merz hat Finnland Unterstützung beim Schutz der europäischen Außengrenzen zugesichert. Mit mehr als 1300 Kilometer habe Finnland die längste europäische Grenze zu Russland, sagte Merz bei einem Besuch im finnischen Turku. Der NATO-Partner leiste Beachtliches bei der Sicherung dieser Grenze und dabei werde man das Land nicht allein lassen.
Wir wissen, dass über diese Grenze, wie über andere auch, die Migration instrumentalisiert wird als Teil auch der hybriden Kriegsführung gegen uns. Wir werden das nicht hinnehmen, weder von Russland noch von Belarus. Und deswegen ist der Schutz der europäischen Außengrenzen auch und gerade hier in Finnland eine gemeinsame Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir nicht alleine dem Land überlassen, sondern die Außengrenzen Finnlands sind auch unsere Außengrenzen, sind auch die Außengrenzen der Bundesrepublik Deutschland.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Russland hat die Ukraine in der vergangenen Nacht wieder mit Drohnen angegriffen. Im Osten und Süden des Landes wurde nach ukrainischen Angaben Luftalarm ausgerufen. Die Luftwaffe warnte auf Telegram vor Angriffen etwa in den Regionen Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Mykolaiv und über dem Schwarzen Meer in Richtung der Hafenstadt Odessa. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte in seiner abendlichen Videoansprache, Russland sei dabei, eine neue Offensive zu planen. Selenskyj kommt nach übereinstimmenden Medienberichten morgen nach Berlin. Hier will er neben Bundeskanzler Merz auch Bundespräsident Steinmeier treffen. Nachdem ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge in Liverpool gefahren ist, gehen die Ermittler derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. Eine Polizeisprecherin sagte, die Hintergründe seien noch unklar. Untersucht werde, ob es sich um einen Unfall, einen gezielten Angriff oder einen medizinischen Notfall handelte. Festgenommen wurde ein 53-jähriger Brite. Er war am Abend in eine Gruppe Fußballfans gefahren, die den Meistertitel des FC Liverpool feierten. 27 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Zwei von ihnen sind schwer verletzt, darunter ein Kind. Weitere 20 Menschen wurden mit leichteren Verletzungen vor Ort behandelt. Im Gazastreifen hat eine von den USA und Israel unterstützte private Hilfsorganisation damit begonnen, Lebensmittel zu verteilen. Wie die Gaza Humanitarian Foundation selbst mitteilte, hat sie Lastwagenladungen mit Lebensmitteln an Verteilstellen geliefert. Dominik Einzel.
Mit der neuen Strategie zur Verteilung